SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem 49. SkyTail Podcast, der zwar jetzt noch kurz vor Weihnachten erscheint, aber ansonsten wenig festlich ist. Vielmehr geht es erneut um teils informative, teils krasse Geschichten rund um die Sicherheit im Internet, um Betrügereien, Bedrohungen und alte und neue Maschen im digitalen Alltag. Heute sprechen wir unter anderem über Fake-Shop-Finder, über Eisenbahnen in Polen, schlecht geschützte Röntgenbilder, verärgerte Ex-Angestellte und natürlich wieder einmal über die KI. Bei mir im Studio ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Ziegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, gerade vor Weihnachten haben die Online-Shops ja wieder Hochkonjunktur und damit leider auch wieder die vielen Fake-Shops, die ja nur dazu da sind, Kreditkartennummern, Passwörter und Bankdaten abzugreifen und vor denen wir ja auch Jahr für Jahr warnen. Jetzt aber gibt es Hilfe und zwar von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Die nämlich haben jetzt einen Fake-Shop-Finder online gestellt. Was macht der Max und kann der was?
Augen auf beim Online-Kauf.
Ja, der kann durchaus ein bisschen was. Also man kann da eine Webseitenadresse eingeben und der prüft dann anhand einer Domain-Datenbank. Da kommen angeblich jeden Monat 2.500 neue Einträge von Fake-Shops rein. Und wenn die eben noch nicht in der Liste sind, werden diese Webseiten eben gescannt, die man dort eingibt. Und zwar auf Dinge wie Impressum, Registereintrag, Umsatzsteuer-ID, wo ist das Ganze gehostet und wie lange gibt es die Webseite schon? Also schon keine schlechten Kriterien, muss man sagen. Und falls das Ganze schon als Fake-Shop bekannt ist, dann wird das eben rot dargestellt und ansonsten grün. Wenn Sie sich selbst nicht ganz so sicher sind, dann wird es eben als gelb dargestellt.
Ja, das hört sich schon mal ganz zuverlässig an, aber ich denke, trotzdem sollte man auch selber besser dann nochmal nachschauen, ob da was faul ist oder komisch vorkommt und möglichst bei unbekannten Shops keine Vorkasse zahlen und keine Kreditkartendaten angeben. Besser PayPal, Nachname oder so. Hast du noch irgendwelche Tipps bei unbekannten Shops?
Das sind auf jeden Fall so die Maßnahmen, die man machen kann. Und deswegen, wie gesagt, das ist toll, dass es sowas gibt von der Verbraucherzentrale. Man sollte da auf jeden Fall, wenn es sowas schon gibt, davon eben auch Gebrauch machen. Und wenn es da rot ist, dann hat das schon seinen Grund. Wenn es grün ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass der Shop 100% sauber ist. Mhm. Aber man kann ja auch noch in weiteren Suchmaschinen nach diesem Shop suchen. Gibt es da irgendwelche Stimmen dazu? Hat jemand gesagt, das ist ein Fake-Shop? Hat jemand da was bestellt, retourniert und wie auch immer? Also ich würde mich zumindest nicht auf die Shop-internen Bewertungen verlassen, weil das kann natürlich auch alles gefälscht sein.
Klar, bei dem Fake-Shop sind auch die Bewertungen gefaked. Und gleich nochmal zum Thema Online-Shops genauer. Es geht um eine neue Masche mit betrügerischen Rückerstattungen bei Amazon.
Das ist tatsächlich mal eine relativ neue Masche. Und zwar hat sich da eine Organisation namens REC auf Social Media, also unter anderem Telegram mit 35.000 Abonnenten, haben die Bestelldaten eingesammelt von Amazon-Kunden. Und REC hatte Zugang zu internen Systemen bei Amazon und hat tatsächlich auch Mitarbeiter bestochen, die dann mitgemacht haben bei dieser ganzen Masche. Diese Mitarbeiter haben eine Rückerstattung für diese Bestellungen veranlasst, ohne dass die Ware zurückgesendet wurde. Das heißt, ja, du hast die Ware, du kriegst das Geld zurück. REC hat dafür eine Provision verlangt und eben auch kassiert. Das hat jahrelang gut funktioniert und dann ist Amazon dem Ganzen auf die Schliche gekommen und hat natürlich jetzt in den USA gegen alle Beteiligten geklagt.
Ja, ist erstaunlich, wie einfallsreich manche Kriminelle immer wieder sind. Schon des Öfteren hatten wir vor der Methode gewarnt, dass Kriminelle per Funk das Abschließen von Autos verhindern. Eine Masche, die anscheinend nie ausstirbt, wie ein jüngster Fall aus Göppingen beweist.
Ist Ihr Auto wirklich zu?
Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass das jetzt nochmal so aktiv in die Medien gekommen ist. Aber na, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass derjenige auch gefasst wurde. Und zwar wollte eine 42-jährige Frau im Supermarkt einkaufen gehen und ihr Auto ließ sich nicht abschließen. Und eben deswegen, weil ein 26-Jähriger die Verriegelung mit einem Störsender blockiert hatte. Na, sie ist dann los, hat den Einkaufswagen eben weggebracht und in der Zwischenzeit ist der Dieb hergegangen, um den Wagen samt Handtasche leer zu räumen. Die Frau hat es aber dann tatsächlich noch bemerkt, dass da jemand am Auto war und Passanten haben es tatsächlich geschafft, diesen Dieb zu schnappen.
Ja.
Und gegen den wird jetzt natürlich wegen Diebstahl und wegen Verwendung eines nicht erlaubten Senders ermittelt.
Aber die Frau hat ja nun auch gleich mehrere Sachen völlig verkehrt gemacht. Also wenn sich das Auto plötzlich nicht mehr abschließen lässt, sollte man schon mal Verdacht schöpfen. Dann nicht vom Auto entfernen, wenn sich das Auto nicht abschließen lässt. Und vor allem nicht die Handtasche im nicht abgeschlossenen Auto liegen lassen.
Ja, vielleicht rechnet man in dem Moment auch tatsächlich nicht damit, dass es so einen Angriff gibt, ne? Also wir sprechen da schon häufiger drüber, aber wenn man nicht in der Materie ist, dann kennt man das vielleicht gar nicht und denkt, ja komm, jetzt ist die Batterie von dem Ding leer, komm, ich bring mal eben schnell den Einkaufswagen weg und bin ja sofort wieder da. Ja. Tatsächlich ist das Ganze technisch relativ leicht zu bewerkstelligen und bei einem Test des ADACs, die haben einen Test durchgeführt, waren nur 24 von 500 Autos mit einem Keyless-System ausreichend gegen Diebstahl gesichert, eben mit dieser Ultra-Wide- oder UWB-Technik. Und derartige Störsender kann man fertig so im Netz kaufen. Also dazu muss man jetzt nicht unbedingt ein Technik-Freak sein. Die stören wirklich nur einfach auf der Frequenz, so dass das, was du sendest mit deinem Funkschlüssel, dass das einfach nicht beim Auto ankommt.
Ich fällt mir da zu dem Thema gerade ein. Ich selber hatte mal einen Sender gekauft, mit dem konnte ich Fernseher abschalten und bin dann immer bei Saturn rein und habe sämtliche Vorführfernseher im Vorbeigehen abgeschaltet und die Verkäufer sind jedes Mal durchgedreht. Also das war so ein ähnlicher Sender, der auch mit den Frequenzen arbeitet und hat natürlich keinem geschadet, außer die Verkäufer geärgert. Aber das war wirklich ganz einfach, den konnte man für 5 Euro im Internet kaufen.
Du alter Hacker.
Aber auf jeden Fall, wenn Ihr Auto nicht mit dem Ultra-Wideband-System ausgestattet ist, sollten Sie wirklich extrem vorsichtig sein. Aber nicht nur Autos, sondern komischerweise auch Züge können anscheinend gehackt werden. Ein geradezu abenteuerlicher Vorfall, der sich in Polen ereignet hat.
Züge mit eingebautem Fehler.
Ja, das ist irgendwie eine verrückte Geschichte. Also fangen wir mal vorne an. Der größte polnische Hersteller für Schienenfahrzeuge heißt Newag. Ich hoffe, ich spreche das jetzt auch alles richtig aus.
Ja.
Der verkauft seine Züge an die niederschlesische Eisenbahn, die Koleje Dolnoslaski, also die KD, sagen wir mal. Die KD hatte die Wartungsverträge irgendwann neu ausgeschrieben, der Newag entzogen und stattdessen den preiswerteren Wettbewerber SPS beauftragt.
Mhm.
So weit, so gut, deren gutes Recht. Nach der Wartung in den SPS-Werkstätten fuhren dann einige Züge aber nicht mehr, weil der Strom aus irgendeinem Grund nicht mehr die Motoren erreichte. Niemand wusste warum und das hat zu Ausfällen im Fahrplan geführt und zu Strafzahlungen der Unternehmen. Und das Verrückte kommt jetzt, die haben dann ein Hacker-Team engagiert, haben gesagt, ja, habt ihr nicht irgendwie noch eine Idee, was das sein könnte? Und dieses Hacker-Team Dragon Sector fand dann heraus, dass die Software der Züge manipuliert worden war. Ein Stückchen Code hat dann dafür gesorgt, dass Züge nach einem bestimmten Datum oder nach längerer Standzeit oder eben auch bei Aufenthalt in fremden Werkstätten mit falschen Fehlercodes irgendwie blockiert wurden. Das ging teilweise sogar per GSM-Modem aus der Ferne.
Ja.
Und der Schadcode ließ sich per Tastencode in der Kabinensteuerung ganz einfach wieder deaktivieren, wenn man es denn jetzt erstmal wusste. Die haben eine ganze Zeit lang dafür gebraucht, um dieses zu finden, diese Hintertür tatsächlich.
Mhm.
Und es waren auch andere Regionen in Polen betroffen, was letztendlich dazu geführt hat, dass dieses Eisenbahnunternehmen oder eben auch mehrere Eisenbahnunternehmen, es war nicht nur KD betroffen, gegen den Hersteller Newag geklagt haben.
Das heißt also, dass Newag sauer war, dass sie den Wartungsvertrag nicht mehr hatten und deswegen Schadcode eingebaut haben, der die Züge stillgelegt hat, damit die den Auftrag wieder zurückbekommen. Ne?
Ja, verrückte Sache, sogar mit GPS-Sender und allem drum und dran. Also da hat sich, warum auch immer, wirklich jemand Arbeit gemacht. Ne?
Ja, aber vielleicht sollte man ja auch mal bei der Deutschen Bahn in der Richtung forschen. Das würde ja dann die vielen Zugausfälle erklären. Naja, aber ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ebenfalls verrückt oder besser unglaublich ist das Thema Dicom. Das wird Ihnen jetzt vielleicht erstmal gar nichts sagen, könnte Sie aber durchaus betreffen.
Röntgenbilder für alle.
DICOM, das steht für Digital Imaging and Communications in Medicine.
Mhm.
Das ist ein im Gesundheitswesen ziemlich weit verbreitetes Protokoll zum Austausch und zur Betrachtung von medizinischen Bildern, wie zum Beispiel Röntgenaufnahmen, MRT-Bildern oder CT-Scans.
Ja.
Das wurde vor über 30 Jahren entwickelt, ursprünglich eigentlich nur für isolierte Netzwerke. Es hat sich ja seitdem auch viel getan. Und jetzt haben Sicherheitsforscher im Laufe eines halben Jahres über 3.800 DICOM-Server in 111 Ländern ausfindig gemacht, die über das Internet erreichbar waren. 1.159 davon vollkommen ungeschützt.
Jo.
Darauf hat man dann 59 Millionen persönliche und medizinische Datensätze gefunden, wie Untersuchungsergebnisse, Behandlungsmethoden, durchgeführte Untersuchungen und so weiter. Also fast 40 Millionen Datensätze hätten auch von außen manipuliert werden können, also Ergebnisse und Bilder gefälscht werden können. Das Unglaubliche daran ist, es gibt inzwischen nachträgliche Sicherheitsfunktionen. Wie gesagt, das Protokoll ist 30 Jahre alt und diese Sicherheitsfunktionen können sowas verhindern. Aber ja, wenn man so ein System lange im Einsatz hat, dann schaltet man in den seltensten Fällen nachträglich alle Funktionen frei oder aktiv. Und deswegen sind viele Funktionen einfach nicht implementiert, weil sie einfach auch nicht verpflichtend sind.
Oh, übel.
Also gerade 1% der DICOM-Server im Netz sind da tatsächlich abgesichert mit den neuen Maßnahmen. Das ist also ja irgendwo zwischen Bequemlichkeit und Betriebsblindheit oder eben auch ja, Betriebsnotwendigkeit.
Und außerdem hat es vor 3 Jahren ja schon mal eine ähnliche Untersuchung gegeben und es hat auch Warnungen gegeben für DICOM und es ist wirklich nichts passiert in den 3 Jahren. Und das ist auch leider gar kein Einzelfall. Ich denke da an den Cyberangriff auf das Klinikum Esslingen Ende November.
Wenn der Admin pennt.
Auch das war eigentlich kein Einzelfall. Also hier in Esslingen war es den Angreifern gelungen, auf die IT-Infrastruktur des Klinikums zuzugreifen.
Ja.
Und haben dann anschließend gezielt Schaden bei einigen Servern angerichtet. Betroffen waren die Radiologie, Endoskopie, Ultraschall und Verwaltung. Inzwischen läuft wohl alles wieder normal. Laut Bericht ist das wohl über eine Schwachstelle im Citrix-Zugang gelungen. Also da gibt es eine Schwachstelle in 2 Systemen, und zwar in dem Citrix ADC, dem Application Delivery Controller, und dem Citrix Netscaler. Diese Schwachstelle nennt sich Citrix Bleed. Also wenn man diese ausnutzen möchte, dann ist man in der Lage, Session-Tokens zu übernehmen. Also wirklich eine Anmeldung von legitimen Benutzern zu übernehmen und dann in diese Sitzung mit reinzukommen und plötzlich hat man einen Zugang zum Netzwerk.
Ja.
Es gibt seit Oktober tatsächlich auch eine Warnung vom Hersteller von Citrix und eben auch einen Patch. Und es gab ab dem 23.11. eine Warnung vom BSI und Ende November wurde die Klinik angegriffen. Und ja, das ist ein gutes Beispiel, dass trotzdem nicht alles über User,
ja,
sondern eben auch über Schwachstellen noch abgewickelt wird heutzutage.
Da hat die IT einfach gepennt, oder?
Ja, tatsächlich. Wenn es schon eine Warnung vom BSI gibt, dann sollte man die dann auch wirklich dringlichst wahrnehmen.
Das heißt, man sollte auch ab und zu mal reinschauen, was das BSI zu melden hat, ne?
Im konkreten Fall war es, glaube ich, sogar so, dass auch die Kliniken angeschrieben wurden vom Zentrum für Cybercrime. Und ja, es ist anscheinend trotzdem nichts passiert. Man hätte den Patch einspielen müssen. Natürlich auch testen. Klar, sowas kann auch immer Risiken mit reinbringen. Aber in dem Fall, ja, hätte die Abwägung, glaube ich, ganz deutlich für Patchen gestanden.
Und dass sowas oft passiert, das sieht man ja auch beim Thema Exchange-Server, ne?
Ja, je nachdem, wen man fragt, je nach Sicherheitsforscher sind 10.000 bis 30.000 Server in Europa alleine verwundbar, weil sie noch die alte Version Exchange-Server 2013 verwenden, die schon längst end-of-life ist.
Ja.
Und Scans zeigen sogar Systeme mit den Versionen 2010 und 2007. Also aktuell wäre jetzt Version 2019, auch wenn das nicht mehr ganz aktuell klingt, aber ist es tatsächlich. Diese alten Systeme sind ja natürlich anfällig für Shardcode-Attacken, weil sie nicht mehr gepatcht werden und die Schwachstellen nicht mehr geschlossen werden.
Hm.
Und weil Exchange-Server eine zentrale Rolle in der IT haben, können die Auswirkungen natürlich entsprechend verheerend sein, ne? Also Benutzerdaten abgreifen, E-Mails mitlesen oder E-Mails verschicken als Vorbereitung für Phishing-Angriffe oder eben den kompletten Server übernehmen und dann von da weiter ins interne Netz gehen. Also das lässt sich schon eine Menge damit anfangen.
Ja, und manchmal lernen die Unternehmen und die Admins dann wahrscheinlich auch nur durch Schaden, so wie das aussieht. Nachlässig sind Unternehmen ja auch, wenn es darum geht, bei entlassenen Mitarbeitern sofort die Zugänge zur IT zu sperren und den Firmenlaptop einzukassieren. Und auch darüber hatten wir schon des Öfteren berichtet.
Schnelle Rache.
Ja, jetzt gab es wieder einen Fall bei einer kalifornischen Bank. Da wurde ein ehemaliger Systemadmin zu 2 Jahren Haft verurteilt und mehr als 500.000 Dollar Schadenersatz. Das ist ja schon eine ganze Menge. Der war im März 2021 gefeuert worden, weil er pornografische Bilder auf einen Firmen-PC kopiert hatte.
Das ist dumm.
Am selben Abend hat er dann mit Hilfe seines Laptops und den immer noch gültigen Zugangsdaten zur Firma IT-Daten auf den Servern gelöscht, das Firmennetzwerk manipuliert und spöttische Kommentare in Quellcode-Dateien eingefügt. Um seine Spuren zu verwischen, hat er den Firmenlaptop dann kurzerhand als gestohlen gemeldet, aber ja, irgendwie später hat ihn dann doch das schlechte Gewissen eingeholt, dann hat er das Ganze doch gestanden.
Ja, deshalb immer sofort Zugangsdaten löschen und Firmenhardware einkassieren, wenn jemand gekündigt wurde. Nicht erst morgen oder so, da kann es nämlich wirklich schon zu spät sein, wie man sieht. Laut einer Sicherheitsanalyse eines US-Dienstleisters gehen auch über 5% von Sicherheitsvorfällen auf das Konto verärgerter Mitarbeiter. Im Amerikanischen heißen die Disgruntled Employee. Max, bei der nächsten Meldung brauche ich deine Hilfe. Autospill-Angriff bedroht Android-Passwortmanager. Was ist denn nun schon wieder Autospill? Habe ich da irgendeinen Hacking-Trend verpasst?
Passwortklau auf Android.
Autospill ist eine neue Methode eines Angriffs. Und zwar wurden da mehrere Passwortmanager untersucht, unter anderem 1Password, Dashlane, Npass, LastPass, KeePass Android und Keeper. Und eben auch den meist nativ enthaltenen Google Smart Lock.
Mhm.
Also man muss sich das so vorstellen, wenn man sich in ein Benutzerkonto einloggt innerhalb von einer App, passiert das häufig mit dem Android System WebView. Das ist quasi so eine Art nackter Chrome-Browser unten drunter, der schon eine ganze Menge an Funktionen mitbringt. Und dann kann man quasi diese Anmeldung durchführen, man bekommt die Session-Cookies zurück und kann die dann weiter für die Requests verwenden hinterher.
Ja.
Und das Problem ist, es gibt keine klar umrissenen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Autofill-Daten in WebView-Prozessen. Also der Passwortmanager geht quasi her, füllt automatisch in den Browser, in diesen versteckten Browser, die Passwortdaten aus.
Mhm.
Und wenn diese Daten erstmal quasi in diesem Login-Formular eingetragen wurden von dem Passwortmanager, kommt diese maliziöse App also an diese eingetragenen Credentials heran, die aber eigentlich nur für die Anmeldung benutzt werden sollten, und kann es da abgreifen. Sogar mit oder eben ohne JavaScript, aber tatsächlich hat es bei all diesen Passwortmanagern funktioniert.
Ich hatte aber gelesen, dass das bis jetzt noch nicht aktiv genutzt wird, sondern dass das von irgendwelchen Sicherheitsforschern rausgefunden wurde, ne?
Richtig, aktuell gibt es halt eine Demo-App von den Sicherheitsforschern, die haben sie natürlich jetzt nicht aktiv in den Store gestellt, aber es ist natürlich eine Frage der Zeit, weil das nicht wirklich sehr komplex ist, bis dann diese Schwachstelle wirklich auch durch maliziöse Apps ausgenutzt wird. Also insofern muss man an der Stelle wieder warnen, Achtung, was man so aus dem Play Store alles herunterlädt.
Und wenn man schon was runterlädt, dann bitte auch nur aus den offiziellen Stores und nicht irgendwie hintenrum aus komischen Quellen.
Genau.
Kommen wir zum Schluss zu unserem aktuellen Lieblingsthema, der KI, die ja nun fraglos viel Potenzial für Gutes hat, mit der man aber auch einiges an zum Teil sogar kriminellen Unsinn anstellen kann, etwa indem man die KI Malware programmieren lässt, haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja schon oft drüber berichtet. Mit manchen Sachen bewegt man sich beim Einsatz der KI aber auch in einem Graubereich, würde ich sagen. Es ist einfach zu verlockend, ChatGPT die Arbeit machen zu lassen, wie zum Beispiel an der Uni, wo ja die KI inzwischen fleißig Seminar- und Magisterarbeiten abliefert.
Neues von der KI.
Weshalb dann die ganze Fakultät für BWL an der Wirtschaftsuni in Prag beschlossen hat, zukünftig komplett auf Bachelorarbeiten zu verzichten. Die will man dann lieber durch eine Praxisarbeit ersetzen, weil die einfach weniger Raum für Plagiate lässt.
Aber es gibt doch inzwischen auch schon so KI-Detektoren für solche Fälle. Ich habe gleich ein paar im Netz gefunden. Scribber heißt einer zum Beispiel. Oder den AI Text Identifier, der ist sogar von OpenAI. Können die nichts?
Natürlich, sowas kann man dann auch nutzen, aber am Ende ist das auch nicht unbedingt sehr leicht. Also in der Informatik gibt es schon seit den 50er Jahren den Turing-Test von Alan Turing erfunden.
Ja.
Vereinfacht gesagt geht es wirklich darum, dass ein Mensch mit zwei Gesprächspartnern chattet. Und einer davon ist ein Computer und der andere ein Mensch.
Ja.
Und wenn der Tester dann nicht klar entscheiden kann, welcher dieser beiden Gesprächspartner der Computer ist, hat der Computer tatsächlich den Turing-Test bestanden.
Ja.
Und so ähnlich wäre das ja an dieser Stelle auch. Und wenn schon ein Mensch getäuscht werden kann, und hier geht es ja viel um Täuschung, hier geht es ja nicht unbedingt um echte Intelligenz, dann kann natürlich eine Maschine bei einem derartigen Test ebenso getäuscht werden. Das heißt also, du kannst dir nicht hundertprozentig sicher sein, dass diese KI jetzt erkennt, dieser Text wurde von einer KI geschrieben.
Ja.
Es gibt natürlich auch spezielle KI-Tools, wie zum Beispiel von Intel, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die bei einem Video beispielsweise auf Bewegungen und Schattierungen von Blutbahnen und so weiter achten. Aber das sind sehr spezielle Anwendungsfälle. Und wie auch da, das gute alte Katze-Maus-Spiel, das wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder umgangen werden können.
Aber es gibt ja auch noch andere eher halbseidene Versuche, die KI einzusetzen. So wurde jetzt zum Beispiel ein Kochmagazin öffentlich gerügt, und zwar wegen KI-Bildern.
Ja, das war die Zeitschrift Lisa aus dem Burda Verlag. Wahrscheinlich wird diese Ausgabe irgendwann mal bei Sammlern ganz hoch gehandelt werden. Also die haben im Sonderheft Kochen und Backen zum Thema 99 Nudelrezepte zum Nachkochen sämtliche Bilder kurzerhand von der KI anfertigen lassen. Mit Midjourney und ChatGPT. Ein komplettes Heft. Die haben das aber natürlich nicht öffentlich gemacht, aber jetzt gab es eine öffentliche Rüge des Deutschen Presserates. Das ist die so ziemlich schärfste Sanktion dieses Gremiums. Aber eben nur für die Bilder und nicht für die Texte, aber trotzdem schon eine echte Nummer.
Da gab es auch noch eine andere Sache beim Thema Presse und KI. Fällt mir gerade ein, ganz offiziell will der Springer Verlag ab Mitte nächsten Jahres die Nachrichten-App Update, kennen vielleicht manche Samsung-Benutzer, vollständig auf KI umstellen. Es soll laut Springer ein ausschließlich auf KI basierender Trend-News-Generator sein. Bisher lief Update ja wie gesagt auf Samsung-Smartphones, aber der Vertrag mit Samsung wurde gekündigt und ebenso will man sich bis Mitte 2025 von allen Update-Mitarbeitern trennen. Also ich weiß, das hat jetzt eigentlich eher weniger mit IT-Sicherheit zu tun, aber zeigt mal eben, wozu KI eigentlich in der Lage ist.
Ja, tatsächlich. Und zu diesem Thema, es gab ja kürzlich auch noch eine Geschichte, dass auf der Entwicklerkonferenz Devternity einige Sprecherinnen angekündigt waren, wohl um die vermeintliche Frauenquote hochzutreiben und die Sache interessanter zu machen, die aber wohl gar nicht existieren, sondern eben KI-generiert waren, woraufhin auch einige männliche Sprecher im Nachhinein hinterher abgesprungen sind und die Devternity letztendlich abgesagt werden musste.
Okay, das sind jetzt alles Grauzonen zwischen netter Versuch und schon so ein bisschen Betrug, wie auch das falsche Scholz-Video, das das Bundespresseamt ja jetzt auf Instagram, YouTube und so hat sperren lassen.
Das kam von der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Die hatten darin dem Bundeskanzler eine Rede halten lassen zum Thema AfD-Verbot, die er natürlich nicht gehalten hatte. Also ja, ein Deepfake, wie wir jetzt schon häufiger darüber berichtet haben. Auch wenn das Ganze wirklich sehr echt wirkte. Das war jetzt zwar offiziell eine Kunstaktion, doch kann man natürlich mit derartigen Deepfakes auch sehr gefährliche Dinge anrichten. Stichwort Manipulation der öffentlichen Meinung.
Oh ja. Zum Schluss noch eine Entschuldigung. Im letzten Podcast hatten wir von einem Fall berichtet, wo ein Student massenweise die Social-Media-Bilder seiner Kommilitoninnen dazu genutzt hatte, daraus Pornobilder zu basteln. Deepfake der übelsten Sorte also. Und bei der Gelegenheit hatten wir erklärt, dass das ja technisch gar kein Problem sei, da es inzwischen Webseiten gibt, die das für einen erledigen. Und was müssen wir jetzt lesen? Sogenannte KI-Entkleidungs-Apps und Websites haben mit 24 Millionen Besuchern einen neuen Höchststand erreicht. Also sollten wir jemanden ermuntert haben, das auszuprobieren, das war nicht unsere Absicht. Und damit verabschieden wir uns in die Weihnachtsferien. Ihnen wünsche ich, bleiben Sie sicher und immer feste froh. Und bei Max Ziegler bedanke ich mich für die vielen Infos und Erklärungen auch in diesem Jahr. Tschüss, wir hören uns alle auf der anderen Seite von Silvester wieder.
Ciao Matthias, alles Gute.
Danke dir auch.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.